So, schönen guten Morgen nochmal. Nee, so geht das nicht. Ich möchte gerne ein ordentliches Guten Morgen hören. Guten Morgen! Ja, ihr müsst jetzt nicht sagen, Herr Lehrer, ne? Aber klingt schon besser. Was lässt dich morgens aufstehen? Der Wecker. Cool, das ist schon mal gut. Sehr pragmatisch, genau. So, wenn du den Wecker ausgemacht hast und stellst fest, ich habe eigentlich gar keine Lust aufzustehen. Was lässt dich dann doch aufstehen? Okay, ja, ist ja doch interessant, ne? Ja. Und irgendwann kommt der Gedanke, ich muss ja, richtig? Ich muss ja, genau. Willst du wissen, was mich aufstehen lässt jeden Morgen? Mich lässt dieser Gedanke aufstehen, von Gott veränderte Menschen verändern diese Welt. Amen. Mich lässt dieser Gedanke immer wieder aufstehen, sogar montags morgens. Ja, ihr macht euch manchmal kein Bild davon, aber bei Pastoren gibt es sowas, das nennt sich den Montagskater. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man das Wochenende durchgefeiert hat, Partys und vielleicht morgens um 3, 4, 5 Uhr erst nach Hause kommt, sondern es hat tatsächlich damit zu tun, dass man irgendwie in so einem Gottesdienst so ein ganzes Herz ausschüttet und sich voll investiert und dann irgendwie am nächsten Morgen, da geht es einem manchmal so, wo er denkt, boah, das war wie 3 Umzüge hintereinander, Möbel schleppen. Ja, genau. Und dann gerade auch in solchen Momenten, wo man merkt, also okay, der Körper, der ist noch ziemlich müde und eigentlich würde ich jetzt tatsächlich gern noch so ein paar Stunden liegen bleiben. Genau dann kommt dieser Gedanke in mir hoch. Nein, von Gott veränderte Menschen, die verändern diese Welt. Und das ist meine tiefste Überzeugung. Deswegen tun wir, was wir tun. Und jetzt muss ich erstmal hier meinen Computer in die Gänge bringen. So, jetzt haut's hin. Genau. Und mit diesem Thema sind wir im Moment so unterwegs. Es komme dein Reich. Und noch was einschalten. Okay, gut. So, jetzt. Und ich möchte heute ein ziemlich krasses Thema schon wieder an den Start bringen. Irgendwie haben wir es im Moment damit, gell? Ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Ein Thema, was wir nicht so gerne anschauen, und zwar das Thema Buße. Und jetzt wird es plötzlich ganz still im Raum. Buße. Ein Thema, über das wir nicht gerne reden. Vor allen Dingen ist das ja völlig unmodern. Heute spricht keiner mehr von Buße. Bußgeld. Ja, ab und zu kriegt man dann so ein Briefchen mit einem netten Foto. Und ihnen wird zur Last gelegt, ne? Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. Und dann steht dann ein Eurobetrag dahinter und ja, da hast du wieder mal ein Foto für deine Sammlung. Buße. Aber das hat nichts mit Buße zu tun. Eigentlich gar nichts. Buße meint ja eigentlich umkehren. Aber eigentlich kann man das Wort gar nicht richtig erklären. Das ist wieder so eine Sache, wie, die kann man theoretisch erklären, aber wenn du es nicht erfahren hast in deinem Leben, was es bedeutet und was es macht in deinem Leben und was es für Auswirkungen hat, dann bleibt das ein fader, leerer Begriff, der irgendwie einfach nur einen komischen Beigeschmack hat. Und ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen in so ein paar Gedanken dazu und alles steht im Moment unter diesem Motto, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles hinzugefügt werden. Was alles? Hier geht es natürlich mehr um so Alltagsdinge, Altersthemen, eigentlich, ja, die wir alle so haben. Jeder hat so seinen Alltag, ne? Jeder hat seinen Montag und jeder freut sich vielleicht auch mehr oder weniger auf seinen Freitag, wenn er jetzt nicht gerade Wochenenddienst hat oder Schichtdienst und so weiter. Also wir haben alle unseren Alltag und mitten hinein, und das war damals genauso, ich meine, die Jünger Jesu, das waren ja nicht irgendwelche frommen Leute, das waren Leute aus der Nahrungsmittelindustrie. Ist uns manchmal gar nicht so bewusst. Ja? Das waren Unternehmer. Ja, die mussten sehr viel leisten. Die hatten ihre Schiffe, die sie versorgen mussten. Die hatten dafür zu sorgen, dass sie ihr Zeug verkauft kriegen. Dazu mussten sie in manchen Gegenden von Israel auch noch einige Sprachen beherrschen, um das überhaupt machen zu können. Also es war schon ein ziemlich komplexer Job, den die da hatten. Das waren Unternehmer. Also die hatten ihren Alltag. Genau wie du und ich. Und den Leuten sagt er jetzt, so Leute, ich gebe euch jetzt mal ganz neue Prioritäten für euer Leben. Geh mal zu einem Unternehmer und sag dem, du hör mal zu, ich habe mal jetzt ganz neue Prioritäten für dich. Dann guckt er dich komisch an und denkt, hast du überhaupt Ahnung vom Leben? Ich weiß nicht, was die Jünger so gedacht haben, als sie damit so konfrontiert wurden. Und vor allen Dingen ist ja nicht nur die Jünger, sondern ihr Umfeld. Das kennst du ja auch. Wenn du eine Entscheidung triffst, die andere Leute irgendwie seltsam finden, meine Güte, was kriegst du da manchmal für Reaktionen ab? Hast du schon mal gemerkt? Du nicht? Ja, ich schon. Ja. So, jetzt kommt Jesus und sagt, ich habe ganz neue Prioritäten für euer Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Vor allen Dingen, das Coole ist, du kriegst so einen Satz so an den Kopf geballert, mehr oder weniger, vielleicht auch sehr herzlich, aber sehr klar. Und du hast keine Ahnung, wovon redet der Mann jetzt? Was meint der? Denkt ihr, die Jünger haben verstanden, wovon Jesus gesprochen hat? Die haben es nicht verstanden. Die wussten nicht, was meint der eigentlich damit, Reich Gottes? Sie haben ihre Gedanken natürlich mit ihren eigenen Gedanken und Gefühlen über das jüdische Reich gefüllt. Aber sehr schnell haben sie irgendwie gemerkt, nee, irgendwie, der meint wahrscheinlich was ganz anderes, als wir denken. Das ist so ein Gefühl, was man oft kriegt, wenn man so mit Gott unterwegs ist, manche Texte so in der Bibel liest, wo man merkt, okay, ich habe das Gefühl, Gott meint hier gerade irgendwie etwas ein bisschen anders, als ich hier gedacht habe. Vielleicht nicht nur so ein bisschen anders, sondern sogar fatal, grundlegend anders. Und ein so ein Gedanke ist das Thema Buße. Im Reich Gottes geht es um das Wesen Gottes, um das Wirken Gottes. Das Reich Gottes ist sozusagen der Wirkungsbereich Gottes. Ja, da herrscht ein anderes Gesetz. Wie, denkt an das Beispiel von der Botschaft. Ja, wenn du in Berlin zur amerikanischen Botschaft gehst, dann bist du nicht mehr in Berlin, sondern bist du in Amerika, mitten in Berlin. Warum? Weil da ist ein anderes Land, da herrschen andere Gesetze. Und so in etwa kannst du dir vorstellen, Reich Gottes ist ein anderes Herrschaftsgebiet, ein anderer Wirkungsbereich. Und das möchte Gott, dass dieser Wirkungsbereich, seine Herrschaft, sich auf diesem Planeten ausbreitet. Und ein wichtiger Schlüssel dafür ist seine Kirche. Menschen, die sich gebrauchen lassen, die sich rufen lassen, so wie die Jünger, egal aus welchem Hintergrund, egal aus welchem Alltag heraus, sich rufen lassen, auf einen Weg sich mitnehmen lassen und sagen, Gott, hier bin ich, wie der Prophet einer sagt, Jesaja, hier bin ich, sende mich. Beziehungsweise Hesekiel. Ja, hier bin ich, sende mich. Und sie haben eingewilligt und haben gesagt, ja. Und dann kamen solche Momente, wo sie gemerkt haben, boah, es ist ein anderes Denken, was dahinter steckt. Sie fingen an, das zu verstehen, ein anderes Denken. Und das meint die Bibel tatsächlich mit Buße. Buße bedeutet ein anderes Denken. Aber wie gesagt, wenn ich das einfach nur darauf beziehe, ein anderes Denken, erfasse ich nicht wirklich die Kraft, die dahinter steckt. Und um diese Kraft etwas mehr deutlich zu machen, die dahinter steckt, möchte ich gerne nochmal ins Alte Testament gehen, und zwar in die Geschichte vom Volk Israel. Da, wo wir letzte Woche aufgehört haben, es ging um das Volk Israel, das einfach, ja, nachdem es ins verheißene Land gekommen war, irgendwie ganz anders plötzlich anfing zu leben, als Gott sich das vorgestellt hatte. Okay? Und Das eskalierte so massiv und so krass und so stark, dass sie sich total vermischt haben mit anderen Völkern, mit anderen Religionen, die drumherum war. Und irgendwie ist Gott kein Fan von Götzendienst. Und irgendwann war der Kanal voll und hat Gott gesagt, so, jetzt ist Feierabend. Und dann schickt er einen König. Dieser König hieß Nebukadnezar. Der hat jetzt kurzerhand einfach mal Jerusalem platt gemacht. Aber so richtig platt gemacht. Er hat die Stadtmauern niedergerissen, er hat den Tempel zerstört. Also da war alles platt kaputt. Und nicht nur hat er Zerstörung angerichtet, sondern er hat gleich eine große Schar von Israeliten, die dort waren, gefangen weggeführt. Und diese Gefangenen haben einige Jahre, und zwar genau genommen 70 Jahre, in der Gefangenschaft in Babylon verbracht. Und eines Tages war es soweit, ein König war in diesem Reich, der König Kyros, und der sagte, irgendwie hatte der eine Beziehung zu Gott. Und er hat gesagt, okay, Leute, der hat es nicht einfach so gesagt, das klingt jetzt ein bisschen zu salopp, der hatte eine Begegnung mit Gott. Und diese Begegnung mit Gott führte dazu, dass er angeordnet hat, das Volk Israel soll wieder zurückkehren in ihr Land. Sie sollen ihren Tempel wieder aufbauen können. So, das ist mal so ganz grob die Geschichte. So, dann ist ein erster Schwung von Leuten ist dann nach Israel, nach Juda und beziehungsweise Jerusalem wieder zurückgekehrt und haben sich dann gefreut, oh super, Grundlegung des Tempels, sie durften ihren Tempel wieder aufbauen, waren total begeistert, aber nicht alle waren begeistert. Es gab einige Völker drumherum, die fanden das gar nicht toll und haben die Juden so kräftig angegriffen und demotiviert, total frustriert und sogar haben sie dann verleugnet bei dem derzeitigen König und haben dann gesagt, hey, dieses Volk ist ein Volk von Aufrührern und Rebellen und du willst zulassen, dass die da ihren Tempel und ihr Jerusalem wieder aufbauen, das geht ja gar nicht. Also gab es einen Erlass und es gab einen Baustopp für den Tempel. So, und wieder vergingen einige Jahre. Das ist so ungefähr der Hintergrund, ganz grob zusammengefasst von der Szene, in der wir sprechen. Und in dieser Geschichte hat Gott unterschiedliche Menschen gebraucht. Da gab es zum Beispiel einen Propheten, der Prophet Haggai. Hast du vielleicht schon mal gelesen, da gibt es ein Buch in der Bibel vom Propheten Haggai. Und das, was in diesem kurzen Prophetenbuch steht, spricht genau in diese Situation hinein. Haggai war ein Prophet, der das Volk zwar auch ermutigt hat, aber durch diesen Baustopp kam so eine Depression aufs Volk und sie haben nichts mehr gemacht. Und da kam so dieses Wort von Gott, hey Leute, ihr sitzt in euren Getäfelten, in euren tollen Häusern, ihr habt ein tolles Dach über dem Kopf, aber mein Haus liegt brach da. Das war so ein erster Hallo-Wach, so ein Wachruf. Ey Leute, hier gibt es ein Haus zu bauen. Und das ist ungefähr eigentlich derselbe Geist, derselbe Spirit von dieser Aussage, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Hey, was sind die Prioritäten? Ihr habt eure Prioritäten vernachlässigt. Haggai war einer von verschiedenen Leuten, die Gott gebraucht hat. Zum Beispiel gehört da noch der Nehemia dazu und ein Esra. Esra war ein Schriftgelehrter und eigentlich war es völlig interessant zu lesen, wenn man diese verschiedenen Bücher Haggai, Esra, Nehemia mal vergleichend liest, merkst du, wie jeder da eine bestimmte Rolle hatte. Esra war jetzt derjenige, der, wie soll ich mal sagen, Esra war ein Schriftgelehrter. Er liebte das Gesetz und sein Job war, seine Mission, was ihn hat morgens aufstehen lassen, er wollte, dass die Juden das Wort Gottes wieder entdecken, das Gesetz wieder entdecken. Das war sein Job. Und daraus werden wir uns jetzt mal ein paar Passagen zu Gemüte führen. Und zwar, die Szene ist folgende, dieses Hallo Wach ist gekommen von den Propheten, Leute machen sich jetzt auf und sie müssen Rechenschaft geben. Ey, was macht ihr da? Sie haben jetzt tatsächlich sich aufgerafft und haben wieder angefangen, wie können wir das machen mit unserem Tempel? Wie können wir den wieder weiter aufbauen? Und dann kamen wieder Leute und haben gefragt, ey, was macht ihr da eigentlich? Und dann kommen interessante Antworten, und zwar folgendermaßen. Aber weil sich unsere Vorfahren gegen Gott, den Gott des Himmels, auflehnten, wurde er zornig und gab sie in die Gewalt von Nebukadnezar, dem König von Babylonien. Der zerstörte den Tempel und verschleppte das Volk nach Babylonien. Die Fakten sind klar, aber richten wir doch nochmal unsere Aufmerksamkeit auf diesen Gedanken. Weil sich unsere Vorfahren gegen den Gott des Himmels auflehnten, wurde er zornig. Schwieriges Thema, gell? Wir hatten es letzte Woche schon davon. Deshalb möchte ich das nicht allzu sehr jetzt nochmal aufnehmen, dieses Thema. Aber wenn wir Gott stehen wollen, wenn wir sagen, Gott, wir wollen dich kennenlernen, dann gibt es Facetten im Wesen Gottes, die können wir nicht einfach ausklammern, bloß weil sie uns unangenehm sind. Richtig? Seid ihr da? Okay. Und dazu gehört, dass Gott ein eifernder Gott ist. Dazu gehört, dass es an einer Stelle sogar heißt, er ist ein eifersüchtiger Gott. Schwierig, gell? Wie geht man denn damit um? Und dann gibt es solche Stellen, dass Gott zornig ist. Und dieser Zorn Konsequenzen hat für das Leben von Menschen. Hier sehen wir die Konsequenz, dass Gott das Volk Israel in die Gewalt des Königs Nebukadnezar gab und sie in eine Gefangenschaft kamen, die ziemlich lang gedauert hat, 70 Jahre. Krasse Nummer, oder? Esra hatte ein klares Verständnis. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir nicht einfach nur hier von einem wild schnaubenden, wütenden Gott reden, sondern eher von einem Gott, der leidet unter einem Schmerz, nämlich den Schmerz, dass diese Sünde, dieses sich auflehnen gegen Gott, dieses, was damit alles verbunden war, Zerstörung in das Leben von Menschen bringt. Und weil Gott Menschen liebt, hasst er Dinge, die Zerstörung in das Leben von Menschen bringen, die Schaden bringen. Es ist seine Schöpfung, sein Gedanke. Der Psalmist sagt, ich bin wunderbar geschaffen. Jeder Mensch ist ein wunderbarer, einzigartiger Gedanke Gottes. Jeder Mensch ist ein wunderbarer Ausdruck der Liebe und der Weisheit und der Schönheit und der Herrlichkeit Gottes. Und was haben wir nicht alle für Probleme mit unserem Selbstwert und Selbstbild, richtig? Wo ist das hergekommen? Wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. Der hat unsere Beziehung mit Gott getrennt. Siehst du? Und das ist der Punkt, diese zerstörerische Kraft. Und deswegen wird Gott zornig und sagt, boah Leute, rafft ihr das nicht? Hier entsteht eine Zerstörung und das ist, Gott will etwas da entgegensetzen. Dieses Verständnis hat Esra gehabt und das ist ein erster Schritt. Wenn wir von Buße sprechen, und das ist jetzt heute unser Thema, von Umkehr sprechen, dass wir verstehen, boah, Gott hat einen Schmerz in seinem Herzen. Und es gibt auch Wut Gottes über diese zerstörerische Kraft, die sich Sünde nennt. Und wenn das mal so wirken darf auf unsere Herzen, ich rede jetzt nicht von theologisierenden Gedanken. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind ja super drin, alle Dinge möglichst irgendwie zu erklären. Manche Dinge kannst du nicht erklären. Manche Dinge kannst du einfach nur stehen lassen und auf dich wirken lassen. Und dazu gehört der Zorn und die Wut Gottes. Du kannst es nicht verstehen, aber du kannst es auf dich wirken lassen. Esra war so ein Mensch, der es auf sich wirken ließ. Und dann haben sie die Leute eingeladen und gerufen, hey, lass uns weiterbauen am Tempel. Und dann voller Freude feierten sie außerdem noch 7 Tage lang das Fest der ungesäuerten Brote. Der Herr hatte sie froh gemacht, denn er hatte dafür gesorgt, dass der König von Persien ihnen wohlgesinnt war und ihnen dabei geholfen hatte, den Tempel Gottes in Israel wieder aufzubauen. Wir sind jetzt schon, das ist jetzt so ein Sprung, das ist auch ein Sprung innerhalb von dem Kapitel, von Kapitel 7 von Esra, 6 und 7, wo dann plötzlich eben da die Rede davon ist, der Tempel ist jetzt fertiggestellt und jetzt sind sie voller Freude, sie sind voller Begeisterung und haben gleich das Fest der ungesäuerten Brote an den Start gebracht und sie haben sich gefreut darüber, boah, der König von Persien, der hat mitgeholfen. Das ist ungefähr so wie, na, ich will jetzt nicht mit Brüssel-Subventionen, nee, das passt vielleicht nicht so. Nee, aber stellt euch vor, Angie Merkel wird uns vielleicht mal so 500.000 zubuttern, sagen, Subvention, okay? Ihr macht einen tollen Job hier, wir unterstützen euch. Hey, das war doch cool, oder? Wäre das cool? Ich fände es cool. Wow, so ungefähr müssen wir das vorstellen. Der König von Persien, der hatte mit Israel nichts am Hut. Das war ein fremdes Land. Also eigentlich müssten wir nicht Merkel sagen. Eigentlich müssten wir Lisbeth. Lisbeth, ja, Brexit. Ja, das wäre es doch. Ne? Stell dir mal vor. Naja, gut, lassen wir das. Das lenkt vom Thema ab. Außerdem ist das auch kein erfreuliches Thema. Gut, voller Freude. Feierten sie 7 Tage lang und so weiter. Und dann ging es weiter. Wo sind wir jetzt? Und jetzt kommt nochmal der Esra, wie er beschrieben wird. Esra war ein Schriftgelehrter, der das Gesetz kannte und das der Herr seinem Volk Israel durch Mose anvertraut hatte. Und weil Gott seine schützende Hand über Esra hielt, erfüllte der König alle seine Bitten. Ist doch cool, wie Gott so arbeitet, gell? Da ist so ein Mann und der kriegt plötzlich Gunst bei einem König, bei einem fremden König, der ja eigentlich eine Besatzungsmacht darstellt. Und der kriegt Gunst und der Esra kriegt all seine Bitten erfüllt. Er ist voll im Plan Gottes. Er merkt, boah, Gott ist mit uns, er ist unterwegs. Wie gesagt, wichtig ist, er war ein Schriftgelehrter und Er widmet sein ganzes Leben der Aufgabe, die Gebote Gottes zu kennen und zu lernen und danach zu leben. Und er wollte den Israeliten das Gesetz nahebringen und es wieder als Grundlage für die öffentliche Rechtsprechung einführen. Das war sein Anliegen. Das war seine Mission. Er widmete sein Leben dieser Aufgabe. Er wusste, wofür er morgens aufgestanden ist. Er wusste, das ist wichtig. Wenn wir das Reich Gottes, in Anführungsstrichen, wieder voranbringen wollen in Jerusalem, in Israel, dann brauchen wir das Wort Gottes. Das ist die entscheidende und das ist die wichtige Grundlage. Und das hat er ihn angetrieben. So einfach nur, dass wir nochmal so ein bisschen verstehen, diesen Esra verstehen, was war seine Motivation, was war seine Mission, was hat ihn angetrieben. Und jetzt passierte Folgendes. Eines Tages kamen Leute zu ihm und haben ihm ein Problem serviert. Aber kennst du das? Da kommen irgendwelche, du bist vielleicht, wenn du Chef bist oder so, ne? Leitest irgendein Projekt und dann kommen eine Gruppe von Leuten und die ballern dich jetzt erstmal zu mit, hast du gewusst, das und Problem und Problem und Problem und Problem und Problem. Oh, da kommt Freude auf, ne? Besonders wenn das montags morgens ist. Da bist du doch voll dabei. Ja, so ungefähr ging es ihm. Da kamen Leute und die haben ihm einen Riesenteller mit Problemen serviert. Was war das Problem? Sie sagten, okay Esra, du erzählst ganz viel davon. Wir wollen jetzt wieder das Gesetz und die Gebote als Grundlage nehmen, das Wort Gottes für unser Leben, für unsere Rechtsprechung, für unsere Gesellschaft. Das war sehr umfassend. Aber wir haben hier ein Thema. Und zwar, wir haben hier viele Leute, viele Männer, Leute, die mit ausländischen Frauen verheiratet sind. Und das war per Gesetz, per jüdischem Gesetz, verboten. Klingt jetzt, wenn du das, die Geschichte nicht kennst, vielleicht ein bisschen strange. Warum wollte Gott das nicht? Ne? Gerade jetzt in so einer multikulturellen, globalen Welt, wie wir leben, ist das manchmal ein bisschen schwer nachvollziehbar. Aber Gott hatte ja das Volk Israel erwählt. Er sagte so, ihr seid mein Volk und an euch möchte ich und mit euch und durch euch möchte ich es zeigen, wie es ist, wenn ein Volk mit Gott unterwegs ist. Was ich dann tun kann. Das ist übrigens derselbe Gedanke, den Gott mit der Kirche verbindet, mit seiner Gemeinde. Er will Menschen zeigen, wie es ist, wenn Menschen mit ihm unterwegs sind. Und deswegen gab es diese strengen Gesetze, dass Gott gesagt hat, ey Leute, ich möchte mit euch und durch euch der Welt zeigen, wie es ist, wenn ich Raum habe, als König zu regieren, euch als Volk. Was das bedeutet, das sollen die umliegenden Länder, die Völker sollen das sehen, was das bedeutet. Und deswegen bitte vermischt euch nicht mit anderen Völkern. Das war der Hintergrund. Aber es war passiert, wie so oft, wenn so Zeiten von Schwierigkeiten, von Mühe, von Belastung ist und alles ist irgendwie anders als sonst, dann achtet man auf viele Dinge nicht mehr so genau. Das war hier die Situation, das war das Problem. Und jetzt kommt Esras Reaktion. Achtet mal da drauf. Als ich es hörte, zerriss ich entsetzt mein Gewand, schnitt mir die Haare und den Bart ab, setzte mich auf den Boden. Wie betäubt saß ich da bis zur Zeit des Abendopfers. Inzwischen hatten sich viele bei mir versammelt. Sie hatten große Angst davor, wie der Gott Israels die Ehe mit Götzendienern bestrafen würde. Was war das wohl für ein Augenblick? Esra war zutiefst getroffen in seinem Herzen. Das war seine Leidenschaft. Er wollte, dass das Reich Gottes wieder Raum gewinnt und Gestalt gewinnt. Und jetzt merkt er, boah, wir haben hier ein Megaproblem. Ich zerriss entsetzt mein Gewand, intensiver Ausdruck von Schmerz, von Entsetzen. Gott. Und dann auch dieses Bewusstsein. Gott, was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das jetzt? Wie reagiert jetzt Gott? Ich meine, wir haben das schon mal gerade hinter uns gebracht mit 70 Jahren Gefangenschaft. Und jetzt haben wir wieder so ein Thema. Also ihr müsst euch vergegenwärtigen, dass nach der ersten Rückkehr bis zu diesem Zeitpunkt einige Jahre, 8 bis 10 Jahre etwa vergangen waren. Okay? Also es ist jetzt nicht, die kamen ins Land und dann wurde das Problem aufgetischt, sondern da waren schon ein paar Jahre ins Land gezogen, okay? Wo sie wieder schon in Israel bzw. in Juda und Jerusalem gelebt haben. Betroffenheit. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Moment von Buße, von Umkehr, echte Betroffenheit braucht. Eine Betroffenheit, wo man nicht mehr diskutiert. Vielleicht kennst du das, ja, jemand kritisiert dich und dann fängst du an, dich zu rechtfertigen. Beziehungsweise die anderen machen das ja eher. Ne? Rechtfertigen sich und erklären und so weiter. Aber wenn wir Umkehr verstehen wollen, müssen wir verstehen, es gibt so einen Punkt, da geht es nicht mehr darum zu rechtfertigen, da geht es nicht mehr darum zu rationalisieren, zu erklären und sonst irgendwas hin und her zu schieben, sondern einfach nur die Betroffenheit zulassen, zu sagen, boah, Gott, wir brauchen dich. Ich glaube, sowas kann man auch Ohnmacht nennen. Dieses Gefühl, ohne Macht zu sein. Diesem Missstand, dieser Situation und diesem Schmerz ausgeliefert zu sein. Das ist natürlich schwierig, besonders in einer Kultur, die permanent davon lebt, irgendwo sämtliche Bedürfnisse zu befriedigen. Es gibt so viele Zerstreuungsangebote und therapeutische Mittel, wie du da Schmerzmittel, ja, die du nutzen kannst, um irgendwie gar nicht dich irgendeinem Schmerz stellen zu müssen. Alkohol, Bilder, Einkaufen, was auch immer. Arbeiten, Workaholics, gibt so viele Schmerzmittel, mit denen wir uns oft selber therapieren, um nur nicht diesem Schmerz auszuhalten. Rationalisieren, relativieren, erklären, ist ja alles nicht so schlimm und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, wir brauchen solche Momente. Ich habe im vergangenen Jahr sehr viel von diesem Thema Durchbruch, Aufbruch zum Durchbruch gesprochen. Und ich glaube nach wie vor daran, dass Gott uns einen Aufbruch und einen Durchbruch schenken will. Aber ich glaube auch und verstehe, dass wir auch das brauchen. Herzen brauchen, die sich diesem Schmerz ausliefern. Die sich dem ausliefern, diesem Stellen, Gott, wir brauchen eine Veränderung. Wir brauchen Veränderung in, was sind denn wirklich unsere Prioritäten? Wenn wir hier Kirche bauen, was bedeutet das für uns? Wie stehe ich im Verhältnis dazu, meine Bedürfnisse und was hier Thema ist, Kirche zu bauen? Wenn ich sonntags morgens in den Gottesdienst komme, wie komme ich? Komme ich, damit ich ein Bedürfnis befriedigt bekomme? Oder komme ich, weil ich verstehe, Gott will sein Haus bauen und ich habe einen Anteil daran? Wenn wir darüber nachdenken, dass in dieser Stadt, einer Stadt von über 100.000 Menschen, vielleicht gerade mal 1% Menschen vorhanden sind, die eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Wen schmerzt das? Außer, dass man jetzt mehr oder weniger, ich kann das dramatisch darstellen und so dramatisch darstellen, dass ihr betroffen seid, aber diese Betroffenheit, die reicht von hier bis zur Tür. Und in dem Moment, wenn ihr aus der Tür seid, ist sie wieder weg. Was wir brauchen, ist Begegnung mit Gott, die sich darauf einlässt, die Herzen zu berühren und zu verändern. Herr, Gott Israels, du bist gerecht. Wir stehen vor dir in unserer Schuld. Ein kleiner Rest, der entkommen ist. Und doch auch vor diesem Rest kann keiner in deiner Gegenwart bestehen. Sie rufen Gott an. Sie suchen das Angesicht Gottes. Und es versammeln sich Leute, während Esra noch vor dem Haus Gottes auf den Knien lag und betete und unter Tränen dieses Geständnis ablegte, sammelte sich eine große Menschenmenge aus Israel um ihn herum. Männer, Frauen, Kinder. Und sie alle weinten bitterlich. Die Betroffenheit weitete sich aus. Das ganze Volk ist mit am Start. Schließlich sagte Shechania, der Sohn Jehiels, ein Nachkomme Elams, zu Esra: Wir bekennen, dass wir unserem Gott untreu waren, als wir die fremden Frauen von den Völkern dieses Landes geheiratet haben. Aber es besteht doch noch Hoffnung für Israel. Bekennen. Buße ist ein Prozess. Ich erkenne etwas, ich erlebe eine Betroffenheit. Ich spüre einen Schmerz, ich bekenne etwas, richte mich aus nach Gott, suche diese Begegnung mit Gott, die mein Herz wieder in den Einklang bringt mit der Begegnung mit Gott. Und ich glaube an Durchbruch, ich glaube an Aufbruch und Durchbruch, aber ich glaube auch daran, dass wir genau dieses Moment brauchen. Herzen, die sich treffen lassen. Herzen, die sich herausfordern lassen. Da erhob Esra sich und forderte die obersten Priester von den Leviten und allen Israeliten auf, den Schwur, dass sie halten sollten, was sie eben gesagt worden war. Und sie schwuren es. Darauf verließ Esra den Vorplatz vor dem Haus Gottes und ging zur Kammer Johannas, des Sohnes Elijas, Schabitz. Dort ging er hinein, ohne Brot zu essen, ohne Wasser zu trinken und trauerte über den Treuebruch der Verbannten. Er hatte sich nicht leicht gemacht. Er hat kein leichtes Gebet gesprochen und gesagt, Herr, vergib mir. Sondern er hat sich eingelassen auf diese schmerzvolle Situation. Und Gott hat Gnade geschenkt. Und was mich im weiteren Verlauf von dieser Geschichte so getroffen hat, also ich meine, das muss man sich mal reinziehen, ja? Also da sind Familien gegründet worden. Da sind Beziehungen entstanden, Verhältnisse, Liebesverhältnisse. Aber egal wie problematisch und wie schmerzvoll diese Situation ist, sie lassen sich darauf ein und schicken die ausländischen Frauen weg. Krasse Geschichte, ist eine krasse Geschichte. Aber hier siehst du Herzen, die verstanden haben, was es bedeutet, Prioritäten zu setzen. Egal, was es kostet. Zu sagen, Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ein Schmerz, wie Gott es ihn haben will, bringt Umkehr hervor, die zur Rettung führt, die zur Veränderung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Der Schmerz, wie Gott ihn haben will, bewirkt Umkehr. Manchmal gibt es solche Situationen in meinem Leben, die sind schmerzhaft. Ja. Aber wenn du Gott reinlässt, egal auch was vielleicht deine persönliche schmerzhafte Situation ist, egal was es ist, Gott will dir da drin begegnen. Ich will jetzt nicht den Schmerz verherrlichen, sondern was ich verherrlichen will, ist die Güte Gottes. Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich und begreifst nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treiben will? Das mag dich jetzt vielleicht überraschen, weil vorhin war so viel die Rede vom Zorn Gottes. Aber hinter dem Zorn Gottes steckt nicht ein wutschnaubendes Ungetüm, sondern hinter diesem Zorn steckt ein Schmerz. Und hinter diesem Schmerz steckt nichts anderes als die tiefe Liebe, die Gott für dich und mich hat. Und es ist seine Güte, die uns zur Umkehr treiben möchte. Und ich möchte einladen, dass wir wirklich nochmal so für, wir haben unsere Gebetswochen hinter uns, aber wir haben ja gesagt, wir wollen dranbleiben. Dass wir wirklich nochmal Gott suchen, persönlich, in den Connect-Gruppen oder auch, vielleicht triffst du dich mit einem Freund oder einer Freundin oder bildet kleine Zellen so zu dritt. Ich weiß, hier und da treffen sich einige zum Gebet und möchte das ermutigen. Ich finde das großartig. Lass uns wirklich dranbleiben, Gott zu suchen, sagen, Gott, wir wollen wirklich, dass dieser Raum sich füllt mit Menschen, die dich suchen, die die Begegnung mit dir suchen, die die Begegnung mit dir erfahren. Ich glaube daran, dass diese Church, diese Gemeinde zu einem Stadtgespräch wird, weil Menschen herkommen und ihr Leben positiv verändert wird, wunderbar verändert wird. Dafür stehe ich auf, jeden Montag, jeden Sonntag und jeden Tag dazwischen. Und ich möchte dich einladen, Gott zu fragen, Gott, was ist jetzt mein nächster Schritt? Was ist mein Thema? Wo habe ich zugelassen, dass persönliche Themen, persönliche Vorlieben, Bedürfnisse dich verdrängt haben vom Thron? Wo sitzt du? Sitzt du wirklich auf dem Thron oder sitzt eher mein Ego auf dem Thron? Schau dir dein Leben an. Such diese Begegnung mit der Güte Gottes. Und ich möchte jetzt was ziemlich Krasses fragen. Wenn du heute nach so einer krassen Predigt noch sagst, okay, das ist ein super Gott, den will ich kennenlernen. Er ist ein super Gott. Und gibt es nichts Besseres, als der Güte Gottes zu begegnen. Amen. Und wenn Gott uns verändern will, dann ist es nicht, dass er uns was wegnimmt, was wirklich wertvoll und wichtig und besonders für unser Leben ist. Ja, manchmal fühlt sich das so an. Ja, stimmt. Aber was es eigentlich ist, Gott will dich freisetzen, dass du in das reinkommst, was er für dich hat. Und das ist so viel großartiger, so viel fantastischer als alles, was du dir nur träumen kannst. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, in keines menschlichen Gedanken gekommen ist, ist, was Gott denen bereitet hat, die sich darauf einlassen, ihn zu lieben. Und deine Chance hier heute Morgen. So, ich möchte dich fragen, wenn du hier bist und du kennst Gott nicht, du hast nicht diese persönliche Beziehung mit Gott. Und ich möchte es konkret sagen, wir feiern jetzt gleich noch das Abendmahl zusammen. Und das Abendmahl ist eigentlich ein Ritual, aber es ist eigentlich ein Fest. Es ist das Fest der Versöhnung mit Gott. Jesus sagt, sie es tut, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Und wenn ihr das tut, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Das meint nichts anderes als, ihr verkündigt Versöhnung. Versöhnung zwischen Gott und Menschen. Seht denn, das Kreuz, das passt gut auf, wir haben vom Zorn Gottes gesprochen. Das Kreuz ist der Blitzableiter für den Zorn Gottes. Den ganzen Zorn Gottes, den Gott über Sünde und Zerstörung und das Elend in dieser Welt hat, hat Gott Jesus Christus am Kreuz treffen lassen. Seinen ganzen Zorn. Es ist unvorstellbar für uns, was Jesus erlitten hat. Es ist unvorstellbar, was er gelitten hat, als er gekämpft hat im Garten. Es ist unvorstellbar, was er durchgemacht hat und durchlitten hat, als er am Kreuz gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war der Zorn Gottes, der ihn getroffen hatte. Warum? Damit du und ich nichts anderes mehr erleben können als die Frieden, als diese Versöhnung mit Gott. Dich muss der Zorn Gottes nicht treffen. Das Kreuz ist der Blitzableiter. Dich muss es nicht treffen. Deswegen sagt Paulus im Römerbrief, jetzt gibt es nichts mehr, aber auch gar nichts mehr. Keine Macht, keine Kraft, keine Gewalt, nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges, überhaupt nichts, was dich von der Liebe Gottes trennen kann. Amen. Das ist frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Und was immer du denkst, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, schau nicht auf das, was schiefgelaufen ist, schau auf das Kreuz. Das Kreuz gibt dir Hoffnung. Das Kreuz macht aus jedem Minus in deinem Leben ein Plus. Das Kreuz bringt dich zurück auf den Weg, den Gott mit dir hat. Das Kreuz bringt dich zurück in die Fülle des Lebens Gottes. Ich bin gekommen, sagt Jesus, dass ihr Leben habt und das in überfließender Fülle und Vielfalt.